Hallihallo, Hallöchen, hier ist die Sarah und die Sarah begrüßt euch herzlich zu ihrem ersten Kaffeekränzchen, was ein bisschen ironisch ist, weil ich trinke gar keinen Kaffee, aber das ist das, was man ja so macht öfters mal und ich möchte auch euch einladen, mit mir ein Kaffeekränzchen zu machen, euch einladen, mit mir zusammen über Titel zu reden, über Bücher zu reden, die ich im letzten Jahr gelesen habe, damit ich mir einfach mal alles von der Seele reden kann, was mich da auch so beschäftigt hat, was ich gut fand, was ich schlecht fand, euch auch damit einfach ein paar Empfehlungen an die Hand geben oder auch von manchen Dingen vielleicht eher abraten. Und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lang rum, wir starten direkt rein. Das allererste Buch, das ich im Jahr 2025 beendet habe, muss man sagen, weil ich habe schon im Jahr 2024 angefangen, es zu lesen, ist tatsächlich der dritte Band von The One and Only Christian Endres, Die Prinzessinnen, hoheitliches Gemetzel. Ich kann mich natürlich allen Leuten, die das schon empfohlen haben, nur anschließen und das waren wahrlich viele mittlerweile. Also ich glaube, jeder, den ich kenne, der mir gesagt hat, er hat's gelesen, fand's gut. Keine Frage, ich fand's auch unfassbar gut. Ich bin selbstverständlich auch der Meinung, dass man da noch mehr schreiben könnte. Aber kein Druck an der Stelle, wir wissen alle, wie die Lage ist. Genau, an für sich der dritte Band. Unfassbar gut, ich fand's richtig schön. Er hat eine ganz andere Perspektive reingebracht. Wir haben ja mit dem ersten Band reingestartet, erstmal die ganzen Prinzessinnen kennenzulernen, ihre Eigenheiten, ihre Abenteuer mitzuerleben. Im zweiten Band hatten wir ja dann die Perspektive auf den wunderbaren Helden, den wir alle so lieben und schätzen und da auch mal ein bisschen den Blick hinter die Kulisse. Das war auch sehr, sehr spannend und sehr, sehr cool geschrieben, sehr schöne Story außenrum. Und im dritten Band muss ich sagen, das war einfach nochmal ganz anders. Ich will natürlich nichts spoilern, weil das, wie gesagt, natürlich was ist, was nicht nur ich empfehle, sondern alle empfehlen. Ich fand's super. Ich fand's sehr schön, auch diese weichere Seite von den Prinzessinnen zu sehen, auch mal einen Konflikt zu haben. Und das alles hat sich ja auch noch auf, ich sag mal, eine größere Ebene projiziert. Also man hatte nicht nur diese einfachen Abenteuer, sondern man hat da wirklich ein großes, zusammenhängendes, schönes Ding gehabt, wo man miträtseln konnte, wo man sich reinfallen lassen konnte und das war einfach wieder ein Meisterwerk, würde ich jetzt mal behaupten. Deswegen ist tatsächlich das erste Buch, was ich im Jahr 2025 gelesen habe, eine Empfehlung. Im Gegensatz dazu, das ist das zweite Buch, haben wir ein Buch, das sich schimpft oder auch eine Buchreihe, die sich schimpft, Akademie der Götter. Akademie der Götter, man kann sich jetzt schon denken, worum geht's? Naja, es wird irgendwas mit Mythologien und Göttern zu tun haben. Ja, dem ist auch so. Wir haben ein Buch, das es schafft, innerhalb von 260 Seiten unfassbar viel zu sagen und zu machen und zu beschreiben und Story herzubringen und am Ende hat man aber trotzdem irgendwie nichts mitgenommen. Ich beschreibe einmal kurz, worum es geht. Wir haben eine junge Protagonistin, die in Griechenland lebt. Griechenland, naja, griechische Götter, da geht's direkt schon wieder los. Und in diesem Buch ist es so, dass Kinder, die irgendwie die Abstammung von Göttern haben, eingeladen werden, an der Akademie der Götter zu verweilen und zu trainieren und zu krassen Kriegern ausgebildet zu werden. Und unsere Protagonistin ist eigentlich nur das Dienstmädchen von einem reichen Haus und einer Familie, wo die Tochter eben an diese Akademie geschickt werden soll. Dann stellt sich raus, innerhalb wirklich der ersten zwei Seiten, wir haben ganz, ganz kurzes Ding, dass die Protagonistin ja dann irgendwie doch die Person ist, die da hin muss, die schummelt sich da durch. Sie lernt natürlich direkt am Anfang einen Typen kennen, der sehr mysteriös ist, wo wir uns dann auch schon noch mit auseinandersetzen können. Sie kommt dann diese Akademie, sie lernt die Götter kennen, sie hat Götter, die sie leiden können, die sie nicht leiden können und. Alles Tohuwabohu, sie entwickelt Fähigkeiten, sie wird eine super tolle Kriegerin, ist ja klar. Sie hat diesen Typen dann an Land gezogen und so weiter und so fort. Also ganz, ganz klassisch und auch mit einem ganz, ganz grauenhaften Schreibstil. Also ich muss ehrlich sagen, das war ein Buch, da habe ich mich sehr durchgequält. Wir haben nur 260 Seiten und es hat trotzdem viel zu lange gedauert, da durchzukommen. Ich glaube, diese Reihe hat mittlerweile an die 20 Bände und das ist wirklich was, also was ich nicht empfehlen kann. Es ist tatsächlich so, dass ich sogar eher sagen würde, das fällt so in diese Schiene Romantasy, klassisches Dienstmädchen, sie findet raus, sie hat irgendwelche Kräfte, dann geht sie da hin, dann wird sie der absolute Superstar, der mysteriöse Typ und sie und die werden eins und wow. Ich habe mich dann informiert, wie es weitergehen soll, habe mir die Buchrücken von den nächsten Bänden durchgelesen und habe entschieden, das ist nichts, was man weiterlesen muss. Also da kommen dann noch ganz weirde Liebesbeziehungen mit ins Spiel und die Autorin kriegt es einfach unfassbar gut hin, viel zu schreiben und doch nichts zu sagen, die Story trotzdem unfassbar lang schnell voranzutreiben und immer wieder Plot-Twists einzubauen. Also wirklich alle paar Seiten ändert sich irgendwas, man kommt überhaupt nicht mit. Ich weiß nicht, ob ihr da draußen das vielleicht auch kennt. Solche Bücher, da ist man einfach froh, wenn man es durch hat und sich auf sowas anderem machen kann. Und da geht's nämlich direkt weiter, was anderes. Ich werde ja im Laden auch öfters mal als die Romantasy-Maus bezeichnet, wobei ich der Meinung bin, das ist gar nicht so. Ich bin halt die Einzige, die sowas mal wirklich auch noch liest und das auch mal wirklich empfiehlt. Und deswegen kommt es bei euch immer so an, als wäre das so. Und ich bestätige euch das jetzt einfach damit, dass ich euch schon mal vorwarne, hier wird jetzt ganz viel Romantasy kommen. Anfang 2025 habe ich das sehr gerne gelesen. Manche Sachen lieber als andere. Was ich aber sehr gern gelesen habe, war House of Eternity, House of Destiny und House of Verity. Die Zodiac-Chroniken von der Mara Wolf. Generell Mara Wolf bin ich ein großer Fan von. Sie hat keinen, das muss ich jetzt einfach so sagen, sie hat meiner Meinung nach keinen unfassbar ausgeprägten, sehr beschreibenden Schreibstil. Ich finde es manchmal ein bisschen roh, aber sie hat einfach unfassbar gute Ideen, mit denen sie mich immer wieder catcht und so auch mit dieser Reihe. Wir befinden uns eben auf Eternity, einem Planeten, einem von 12 Planeten, so wie Destiny und Verity auch Planeten sind in dieser Welt, in der wir uns befinden. Es steht ein Krieg an und es dreht sich um unsere Protagonistin, die unbedingt in dieser Welt eine andere Aufgabe erfüllen möchte als die, die ihr zugeteilt wird. Sie ist Sammlerin, also sie hat die Fähigkeit, von den normalen Menschen dort die Zeit zu sammeln. Und diese Zeit wird eben von den Oberhäuptern dieser Planeten gebraucht, um den Planeten zusammenzuhalten. Sie will aber eigentlich Jägerin werden. Jägerin bedeutet in diesem Szenario, sie möchte mit einem Pegasus in den Himmel hochjagen und Zeitbänder wieder miteinander verknüpfen, die wohl dafür verantwortlich sind, dass die Welt demnächst untergeht, weil die Zeit abläuft, weil die Menschen ihre Zeit nicht richtig einsetzen und diese Übermenschen in dem Sinne, die Leute, die eben mit magischen Kräften ausgestattet sind und dieser hohen Gesellschaft angehören, über alles Bescheid zu wissen, die sind dann dafür verantwortlich, den Menschen die Zeit, die sie nicht richtig nutzen, wegzunehmen und sie für ihre eigenen Zwecke zu verwenden. Ja, das kommt einem jetzt schon ein bisschen komisch vor, wenn man das so sagt und auch wenn ich es ausspreche, merke ich, da ist eigentlich von Anfang an ein bisschen der Wurm drin und das merkt unsere Protagonistin über diese drei Bände hinweg auch. Also das kann ich sagen. Da wird auch viel diese Frage aufgeworfen, wann ist Zeit wirklich verschwendet? Wer entscheidet darüber, wann Zeit verschwendet ist und so weiter? Das ganze Thema an für sich hat mich sehr beschäftigt. Man hat eine richtig schöne Magiewelt, ein schönes Magiesystem mit eben diesen verschiedenen Fähigkeiten, die die Leute haben. Es gibt eben die Sammler, die Jäger. Wir haben auch Zeitspinner, die können quasi Zeit erschaffen. Es gibt dann noch die Zeitwärter, würde ich jetzt einfach mal sagen, die dafür zuständig sind, die Zeit einfach aufzubewahren und die auch, ich sag mal, in diese Richtung viel forschen und so weiter. Das ist tatsächlich ein Buch, auch wieder wenn klassisch. Wir haben eine Protagonistin, die ist ganz ahnungslos, die hat gar keine Ahnung von irgendwas und lässt sich vielleicht ein bisschen manipulieren, in diese Rolle drängen, die ihr dann zugedacht wird und. Natürlich bleibt es nicht so, sonst würde ich euch die Reihe nicht empfehlen, weil ich bin immer ein Fan davon, wenn wir einen starken Hauptcharakter haben, der dann auch wirklich ein starker Hauptcharakter ist und nicht nur so tut und sich dann von irgendjemandem einlullen lässt. Natürlich gibt's auch Probleme mit Männern. Das ist klar. Die gibt's immer. Vor allem in der Romantasy-Sparte. Und ich weiß, ich stelle mich da gegen die Meinung vieler, wenn ich sage, Romantasy hat auch seine guten Seiten. Es gibt wirklich gute Romantasy-Bücher. Man muss sie nur finden. Und dabei helfe ich euch jetzt gerade, weil eine wirklich gute Serie ist eben diese, die Zodiac-Chroniken von der Mara Wolf. Genauso kurze Empfehlung an der Stelle, die Wicca Creed-Chroniken von der Mara Wolf. Auch sehr gut. Und ich werde demnächst auch noch über was berichten, was ich aktuell lese, was auch sehr gute Romantasy ist. Wobei gar nicht so viel Romantasy, aber ich finde, manchmal muss ein gutes Romantasy-Buch zwischendrin auch sein. Ich meine, im Laden tauscht man sich ja dann doch immer mal wieder drüber aus und ich finde es sehr spannend, immer von euch mitzubekommen, wie ihr das so seht. Ich weiß, da gibt's sehr viele gespaltene Meinungen und ich freue mich immer, wenn ich das von euch höre, also lasst auch gerne mich das in Zukunft wissen oder gebt mir mal eure Empfehlungen an Romantasy. Ich meine, von manchen Leuten weiß ich ja, dass sie das gerne lesen und da würde mich jetzt schon auch von den Leuten, die das vielleicht kritischer betrachten, mal interessieren, ob ihr denn davon auch mal was empfehlen könnt. Aber naja, also wir machen einfach weiter in der Folge. Die nächste Reihe, die ich gelesen habe, auch Romantasy, die Wortweberin, das ist mir im Vorfeld so viel empfohlen worden. Ich habe dafür so viel Werbung gesehen und ich fand das Thema an für sich unfassbar spannend. Wir haben eine Protagonistin, die eben in dem Fall nicht Zeit, sondern die Realität verweben kann. Die hat magische Kräfte und mit denen kann sie Illusionen erzaubern, aber wirklich so realistische Illusionen, dass es keiner merkt. Sie lebt aber auch in so einer, ich sag mal, dystopischeren Welt. Sie ist in der Gesellschaft als Zofe unterwegs, also für die Prinzessin von dem König, den es natürlich in dem Reich gibt, ist sie zuständig. Und als dann das böse Volk von überm Berg kommt und sagt, wir erklären euch den Krieg, sagt der König, ui, was können wir denn dagegen machen? Und die Leute sagen, ja, mein Gott, dann schick mir halt deine Tochter und wir heiraten die, also unser Prinz, König, heirate die, haha. Und dann können wir Frieden schließen. König ist natürlich nicht dumm und schickt die Zofe hin. Ganz, ganz schlau. Dann nimmt die Geschichte seinen Lauf. Die muss natürlich versuchen, unentdeckt zu bleiben. Sie entdeckt aber auch immer mehr, in was für Lügen und Intrigen sie lebt und so weiter und so fort. Und ich fand den ersten Band ziemlich stark. Ich fand den schön. Wir haben hier klassisch Enemy to Lovers. Das möchte ich dazu sagen. Das ist sehr wichtig. Spice Level, auch wichtig zu benennen. Würde ich mal behaupten, wir haben hier auf der Skala eine, in der gesamten Reihe, 2 von 5 Spice-Sandwürmern. Wie ich gelernt habe, weil wo Spice ist, ist ein Sandwurm nie weit. Auf jeden Fall ist es so, dass sie dann über den Berg geht, würde ich jetzt einfach mal so flapsig dahin sagen. Sie lernt den Prinz und die Kultur dort kennen, sie lernt ein bisschen mehr über ihr eigenes Reich und es entsteht auch ein bisschen dieser Revolutionsgedanke. Das habe ich tatsächlich relativ gerne in Büchern. Wirklich toll, aber ab der Hälfte vom zweiten Band geht's wirklich steil bergab mit dieser Reihe. Da wird sich meiner Meinung nach so viel aus der Nase gezogen, irgendwelche Legenden, irgendwelche Bösewichte, die plötzlich kommen. Sie entdeckt natürlich, oh, mein König ist gar nicht so nett, wie er immer tut, er ist total böse und jetzt muss ich irgendwie gegen ihn arbeiten. Und dieser Typ hier, der eigentlich so ein Barbar und so schlimm ist, der ist eigentlich ganz lieb und eigentlich möchte ich mit dem zusammen sein und man kennt's, es kommt uns alles irgendwie bekannt vor, sie lernt ihre Kräfte kennen, sie hat natürlich dann die übermäßige Macht, ist ja klar. Sie lernt, dass ihr Volk ihre Kräfte immer versucht zu nehmen und dass ihr König ganz ausbeuterisch ist und so weiter und so fort. Also auch wieder eine Romantasy-Reihe. Ich weiß, es wiederholt sich jetzt hier heute, aber der Anfang des Jahres, der war einfach sehr Romantasy-lastig. Diese Reihe auf jeden Fall auch leider keine Empfehlung an der Stelle. Der erste Band wirklich toll. Der zweite Band war auch noch okay und beim dritten ging es echt dann richtig doll bergab. Dann hat sich da irgendwie eine Eiskönigin gebildet und dann gibt's aber die Feuerdrachen und dann kämpft Feuer und Eis gegeneinander. Es war alles ganz wirr und wild und ich möchte sagen, ich empfehle es nicht direkt, aber es ist auch vielleicht ein bisschen wie bei einem Verkehrsunfall. So, man will's nicht, aber man muss einfach hingucken und wenn es Leute gibt, die da auch mal gerne was lesen, was jetzt vielleicht nicht unbedingt super dolle gut geschrieben ist und eine super dolle gute Story hat und. Manchmal muss so ein bisschen Trash auch sein. Da würde ich sagen, ist es dann sehr gut für geeignet. Aber da jetzt wirklich, ich sag mal, hohe literarische Erwartungen an das Werk zu stellen, wäre falsch. Hohe literarische Erwartungen an Werke? Ist es eine gute Überleitung zu meinem nächsten Buch? Man weiß es nicht. Ich habe gelesen Pick Me Girls von Sophie Passmann. Für die Fantasy- und Science-Fiction-Enthusiasten jetzt hier vermutlich überhaupt nicht die richtige Wahl. Sophie Passmann. Ja, deutsche Influencerin, referiert darüber, warum Pick-Me-Girls sind. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal mit dem Begriff auseinandergesetzt habt. Das ist eigentlich ein relativ spannendes Thema. Es geht um ganz viel Feminismus. Also, das ist wirklich was ich nur den Leuten empfehlen würde, die das auch wirklich interessiert. An für sich. Wir können ja mal über die Qualität des Buches einfach reden. es war ein gutes Buch. Ich habe ihren Punkt verstanden. Ich fand's teilweise, aber das ist ein generelles Problem, was ich mit so, ich sag mal, Lebensratgebern habe. Ab der Hälfte des Buches ist eigentlich schon alles gesagt. Und dann wird es einfach immer weiter referiert und weiter referiert und weiter referiert. Und irgendwann denkt man sich, ja, ich hab's verstanden. Aber irgendwie kommen da jetzt noch 100 Seiten. Was will man denn jetzt noch drüber sagen? Und am Ende stellt man fest, naja, so viel hat man dann gar nicht mehr drüber gesagt. Naja. Also an der Stelle Empfehlung für Leute, die sich mit dem Thema auseinandersetzen wollen. Empfehlung von Sachbüchern. Da bin ich ehrlicherweise, glaube ich, nicht der richtige Ansprechpartner für. Aber ich hab's gelesen, deswegen taucht's hier in der Liste auf. Deswegen würde ich jetzt auch relativ schnell weitermachen, weil jetzt kommen wir nämlich zu was, wo ich auch noch was vorwegnehmen möchte. Das nächste Buch, das ich gelesen habe, war Der Sunbringer. Der Sunbringer gehört in eine Trilogie von der Hannah Kana. Die hat tatsächlich, soweit ich das jetzt gesehen habe, ist es ihre erste Trilogie, eine epische High-Fantasy-Trilogie. Und da sind wir nämlich wieder. Ich bin nicht nur die Romantasy-Vows, hier kommt nämlich die epische Fantasy-Trilogie, die ihr euch wünscht. Ich habe sie auch schon empfohlen tatsächlich auf der Website, habe schon eine Rezension drüber geschrieben. Es ist super. Es ist einfach toll. Es ist die Godkiller-Reihe. Der erste Band heißt Godkiller, der zweite Band heißt Sunbringer. Und weswegen ich jetzt was vorwegnehme, nämlich der Faithbreaker, der dritte Band. Der ist dann im Laufe des letzten Jahres erschienen und ich habe ihn auch noch gelesen, aber der Einfachheit halber und auch der Vollständigkeit halber werde ich jetzt über die gesamte Reihe einfach nochmal was erzählen. Ich habe die jetzt schon echt oft empfohlen. Wenn Leute in den Laden kommen, ist es auch was ich sehr gerne empfehle, weil ich es einfach wirklich unfassbar gut fand. Ich habe bis jetzt auch noch keine negativen Rückmeldungen bekommen. Wenn jemand negative Rückmeldungen hat, bitte teilt mir das mit. Ich find's immer unfassbar spannend zu wissen, was ihr von den Sachen, die ich empfohlen habe, gelesen habt, was ihr gut fandet, was ihr schlecht fandet, warum und wie wo. Ich finde den Austausch darüber immer unfassbar spannend und wichtig. Und deswegen, ja, hier nochmal die kleine Ermunterung. Wenn ihr irgendwas gelesen habt, was ich empfohlen habe, was ich rezensiert habe, dann gebt mir bitte auch Bescheid, ob's gefallen hat. Weil nicht, dass ich da hier 10.000 Jahre lang ein Buch empfehle und eigentlich finden es alle blöd außer mir. Ist ja auch nicht Sinn der Sache. Und ich empfehle es immer weiter und zwinge immer mehr Leute, es zu lesen. Aber wieder zurück zum Punkt. Die Godkiller-Trilogie. Wieder dystopische Welt. Ihr merkt schon, da zieht sich ein Faden durch mein Bücherregal. Und der ist wirklich sehr lang, dieser Faden, der sich durch dieses Bücherregal zieht. Wir leben in einer dystopischen Welt. Wir haben einen Krieg gehabt von Göttern gegen Menschen. Götter, die in diesem Buch, und das ist wirklich ein unfassbar spannendes Thema, das mich mitgerissen hat, Götter, die nur entstehen können, weil sie eben angebetet werden. Solche Dinge in diese Richtung gab es ja in der Vergangenheit schon öfters. Also generell die Theorie, dass Götter immer nur so stark sind, wie sie auch Gefolge haben, wie sie Leute haben, die sich für sie interessieren, die sie anbeten und so weiter. Und so ist das hier auch. Also wir haben ganz alte Götter, also wilde Götter und da steht wirklich durch die Bank weg, es gibt für alles einen Gott. Es gibt einen Gott der Sandalen. Es ist unfassbar interessant mit anzuschauen, weil halt in manchen Städten Sandalreparierer, Schuhmacher, Sandalenschuhmacher diese Götter angebetet haben, sie um ihre Gunst gebeten haben und. Deswegen gibt es Götter in Sandalenform, es gibt Götter in Rosenform, es gibt natürlich auch Götter in Kriegsform, in Feuerform, in Wasserform. Je nachdem, was die Leute anbeten, ist es tatsächlich so, dass dieser Gott auch erscheint. Das ist die Welt, in der wir uns befinden. Wir befinden uns aber auch in einer Welt, in der eben gegen diese Götter gekämpft wurde, in der es einen König gibt, der es verbietet, Götter anzubeten und der deshalb auch tatsächlich diese Gottkiller anheuert, deswegen auch der Titel des ersten Bandes, der Gottkiller anheuert, Götter zu killen. Also da ist wirklich Name Programm und wir begeben uns auf die Reise mit Kissen, einer Gottkillerin, die auch durch ihre Vorgeschichte unfassbar vom Hass auf Götter geprägt ist, die sehr versiert ist, die für jemand, der in ihrem Metier arbeitet, schon sehr alt geworden ist. Sie stößt dann eben auf die kleine Inara. Inara ist das Kind aus einem der Adelsfamilien dort, die aber leider an einen Gott gebunden ist, an Skiddycath. Skiddycath ist der Gott der Notlügen. Und da wird's nämlich auch schon lustig und interessant, weil wie spannend ist es mit einem Gott der Notlügen, der einfach andere beeinflussen kann, denen Dinge einreden kann, mit dem auf die Reise zu gehen und zu schauen, was passiert. Ich kann sagen, es passiert unfassbar viel. Der erste Band allein war schon unfassbar spannend und unfassbar gut. Im zweiten Band wird das Ganze nochmal auf eine andere Ebene gehoben. Also wir gehen wirklich einen ganzen Schritt weiter. Wir haben natürlich unsere Protagonisten und unsere Helden, die sich zusammengefunden haben, die sich auch wieder mal trennen müssen, hin und her. Es ist also einfach eine wunderbare Geschichte. Wir haben Politikeinflüsse, also wir werden wirklich auch mitgenommen in politische Konflikte, die aber auch mit den Göttern teilweise zusammenhängen. Da werden Bündnisse miteinander geschlossen, die nicht geschlossen werden dürfen. Da kommen Götter wieder, die nicht zurückkommen dürfen. Wir haben andere Länder, die natürlich mit den Göttern nochmal ganz anders umgehen. Wir befinden uns in Midren. Das ist eben der Ort, wo Götter verboten sind und so weiter. Wir haben aber noch ganz viele andere Länder und Kontinente, wo dann natürlich politisch auch interessant wird, wie es da weitergeht, was da passiert, wie gehen die mit Göttern um. Generell stellt man sich eben die Frage, wie richtig ist das? Wie sehr können die Götter auch eigentlich selber darüber entscheiden, wer sie sind und wer sie nicht sind? Wie sehr sind die davon geprägt, was eben ihre Anhänger, ihre Anbeter ihnen mitgeben, was die sich von denen wünschen? Götter sind aber in dieser Welt auch unfassbar blutrünstig, die wollen immer mehr. Es fängt halt an mit einer Münze, einem Knopf, einem Versprechen, einem kleinen Gebet und es wird halt immer wilder. Wir haben sehr gierige Götter. Götter, die auch immer mehr wollen, denen halt irgendwann das nicht mehr reicht, dass man einfach eine Strähne von seinem Haar dem gegeben hat. Es reicht irgendwann nicht mehr. Und da kommen dann auch Blutopfer und alles Mögliche ins Spiel. Und das ist eben diese Frage, mit der sich die ganze Buchreihe auseinandersetzt, die ich unfassbar spannend finde. Was macht ein Gott aus? Ist ein Gott aus seinem eigenen Willen? Kann er seinen Charakter selbst entscheiden? In dem Fall nicht immer ganz tatsächlich. In dem Fall nimmt einfach der Glauben einfach sehr viel Einfluss darauf. Und es ist sehr spannend, das zu ergründen, zu schauen, wie weit sich das treiben lässt. Und es wird wirklich auf die Spitze getrieben, diese Frage. Und es geht hin und her. Und ich fand's urspannend. Auch wenn ich manchmal das Gefühl hatte, ich weiß schon, was am Ende passiert. Und es ist ja oft so, man weiß bei den Büchern doch in den meisten Fällen schon, der Held muss gewinnen. Das weiß man. Aber der Weg dahin ist das Spannende. Und der Weg in dieser Trilogie, der zum Ende führt, ist wirklich unfassbar spannend. Also ich kann es nur empfehlen. Ich schaue auch immer, dass wir es da haben, weil ich es eine der wirklich besten Neuerscheinungen im letzten Jahr fand. Also das kommt auf jeden Fall in meine Top 10. Und deswegen auch schon am Anfang des Jahres absolute Top 10 in dem Sinne. Also, klare Empfehlung. Ich würde sagen, bis jetzt hält sich's die Waage. Und deswegen mache ich jetzt einfach mit dem nächsten Buch weiter. Das ist jetzt Buch Nummer 10 schon. Ach, perfekt. Also, das 10. Buch dieses Jahr oder im letzten Jahr, das ich gelesen habe, ist Der Thron der Finsternis von Peter V. Brett. Es ist der 4. Band des sogenannten Dämonenzykluses, der Dämonenkriege. Den Namen haben wir uns selber ausgedacht. Ich glaube, ihr wisst alle, worum es geht. Ich werde kurz auch hier eine Empfehlung aussprechen. Es ist von dem, was ich bisher gelesen habe, und ich habe tatsächlich nur bis Band 4 gelesen, auch eine sehr schöne Reihe. Wir haben wieder ein wunderbares Magiesystem, eine richtig coole Idee, die sich der Autor da ausgedacht hat. Wir leben wieder in einer einigermaßen dystopischen Welt. In dieser Welt Mittelalter-Flair generell. Auch hier in der Godkiller-Trilogie hatten wir Mittelalter-Flair. Das ist auch was, was ich durch die Bank weg lese. Mittelalter-Genre, toll. Super. Wir befinden uns in einer Welt, in der jede Nacht aus dem sogenannten Hork, man würde auf gut Deutsch vermutlich sagen, aus der Hölle, die Dämonen aufsteigen und alles vernichten, was die Menschen erreicht haben. Menschen essen offensichtlich, Menschen angreifen und, und. Die Menschen leben dort einfach in großer Angst. Die Menschen haben sehr viel von dem vergessen, was sie vielleicht mal wussten. Das Einzige, was sie nicht vergessen haben, sind Schutzzeichen. Schutzzeichen, mit denen sie ihre Häuser, ihre Städte, alles mögliche versuchen abzusichern, damit die Dämonen da nicht reinkommen. Wer das nicht hinbekommt, sich in einen gesicherten Schutzraum zu begeben, würde ich jetzt einfach mal behaupten, der hat auf gut Deutsch einfach Pech gehabt. In dieser Welt lernen wir den jungen Alen kennen. Er ist wirklich erst, ich glaube, 10 Jahre alt, also ein ganz, ganz junger Kerl. Und was ich verraten kann, weil ich möchte ja, dass ihr es alle lest, deswegen versuche ich ja so wenig wie möglich darüber zu erzählen. Was ich verraten kann, ist, dass Alan leider nicht selbst Opfer wird, aber er schaut dabei zu, wie seine Mutter von den Dämonen nicht direkt getötet, aber angegriffen und schwer verwundet wird und muss dann mit anschauen, dass sein Vater eben nicht einspringt, um ihr zu helfen. Die Menschen sind so von ihrer Angst, ich sag mal geknechtet dort, sie sind wahrlich versklavt durch ihre Angst und durch diese Schutzsymbole, sperren sich nachts immer ein, damit ihnen ja nichts passieren kann. Und die Dämonen denken sich natürlich auch immer wieder neue Sachen aus, mit denen die sie an ihre Beute kommen können. Also es ist eigentlich eine Situation, die so nicht besser wird. Und da beschließt der junge Arlen, wenn nicht mal sein Papa seiner Mama hilft. Was ist denn das für eine Welt? Wie kann er dann überhaupt da drin leben? Und was kann er tun, um das zu ändern? Und dann begibt er sich eben auf diese Reise. Und wir verfolgen ihn auch auf dieser Reise. Wir verfolgen im Laufe der Bücher auch noch viele andere Leute auf dieser Reise. Und wir verfolgen ihn dabei, wie er einfach in die große, weite Welt hinausgeht, sich schwört, er möchte die Dämonen bekämpfen, er möchte die Dämonenplage besiegen, hinter sich lassen und so weiter und so fort. Und ich kann sagen, bis in Band 4, da ist schon wahnsinnig viel passiert. Jeder Band hat circa 800 bis 1000 Seiten, also es ist schon ein ganz schöner Brummer, aber es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich, das zu lesen. Die ersten Bände habe ich auch unfassbar verschlungen. Ich habe da gerade wegen Leseflaute, weil ich gerade nichts anfangen will, was so viele Seiten hat. Das funktioniert gerade für mich nicht. Aber empfehlen will ich es euch trotzdem. Wir haben nämlich eben nicht nur Arlen, wir haben noch ganz viele andere Charaktere, die uns vorgestellt werden, die auch wirklich vertieft werden. Wir erfahren in jedem Band aus allen möglichen Perspektiven, von allen möglichen Charakteren, so viel. Wir haben unfassbar ausgearbeitete Charaktere, die sich unfassbar schön weiterentwickeln. Und es macht einfach sehr viel Spaß, dabei zuzuschauen und trotzdem immer zu wissen, es kreist alles um diesen einen Konflikt. Der Konflikt Mensch gegen Mensch, alle Menschen gegen Dämonen, was ist stärker? Das ist nämlich meiner Meinung nach eine Frage, die wir nicht nur in einer dystopischen Fantasy-Welt uns stellen müssen, sondern manchmal auch hier im echten Leben. Und eine Frage, die einen dann vielleicht auch im Alltag ein bisschen mehr beschäftigt. Wer sind eigentlich meine Verbündeten? Gegen wen kämpfe ich hier eigentlich? Weil eben in dieser dystopischen Fantasy-Welt sind ja eigentlich die Feinde so oder so die Dämonen, die man ja vernichten will. Aber es fällt den Menschen, die verschiedene Kulturen und Leben und Stände und auch Reichtümer etc. haben, unfassbar schwer, sich dagegen zusammenzuschließen. Und ich finde es sehr schön, wie menschlich die Charaktere dort einfach sind. Wie sehr die halt auch mal ins Klo langen und wie sehr die halt auch mal Mist bauen und Fehler machen, die sie sich nicht erlauben dürfen. Und es ist wunderschön, wie sie sich wieder rauskämpfen. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich kann euch sagen, es wird Gewalt geben. Es wird sehr blutrünstige Gewalt teilweise geben. Und ich möchte euch vorwarnen, ich war nicht gewarnt. Ich sag, wer Game of Thrones gelesen hat, den wird das alles nicht schockieren. Aber wer jetzt denkt, er liest hier ein schönes High-Fantasy-Ding und es plätschert wegen vor sich hin und keiner wird verletzt und, das ist hier nicht der Fall. Das ist auf gar keinen Fall der Fall. Und manchmal ist es auch so, dass die Leute nicht nur sterben, sondern dass sie auch sterben und dann mit der Leiche noch komische Sachen gemacht werden. Ist nicht für jedermann was. Für mich ist es manchmal auch nichts. Ich war auch nur an ein, zwei Stellen in diesem Buch da gesessen und habe gedacht, das ist jetzt ein bisschen arg. Okay. Aber es macht es eigentlich auch aus. Es macht es echt aus. Also ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, der sich traut, auch Sachen mit mehr Seiten, mit mehr Bänden, mit so viel Geschichte, Charakterentwicklung und so weiter zu lesen, der sich einfach mal wieder in so eine unfassbar gut beschriebene, gezeichnete Welt fallen lassen möchte, dem kann ich das unfassbar empfehlen. Es ist was, was jetzt auch schon länger existiert. Also es ist keine der super Neuerscheinungen der letzten Jahre, aber es ist eine super Buchreihe, die wirklich jeden High-Fantasy-Fan, da ich glaube, da geht jedem das Herz wenn auf. Damit bin ich jetzt tatsächlich schon am Ende. Also wir haben jetzt hier 10 Bücher besprochen von 30, die ich im letzten Jahr gelesen habe. Ich hoffe, es war auch für euch was dabei. Ich hoffe, ihr seid noch nicht eingeschlafen und wenn doch, dann freut's mich, dass meine Stimme euch so beruhigt. Ich freue mich über alles, was ihr mir über die Bücher vielleicht erzählen könnt, über alles, was ihr mir über eure geheimen Romantasy-Vorlieben erzählen könnt. Berichtet mir davon, ich verrat's auch keinem. Ich schwör's, ich verrat's niemandem. Ich weiß, es ist vielen peinlich, aber es ist okay, auch mal eine gute Romanze zu lesen und dafür bin ich da, um euch die zu empfehlen. Damit wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Tatsächlich nehme ich das hier auch an einem Freitag auf, an einem Freitag 2.0. Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, ein wunderschönes Wochenende. Und denen, die ich nicht mehr sehe, den wünsche ich ein schönes Leben. Sage ich gerne. Dann, ciao Kakao, Tschüssikowski.